Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Annette Riegel.
Hallo und ein herzliches Willkommen an diesem Morgen auch meinem Gast. Romeo Franz ist bei mir im Studio. Er ist Musiker und Politiker. Als erster Vertreter der Sinti sitzt er seit 2018 im Europäischen Parlament für Bündnis 90 Die Grünen. Einen schönen guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Romeo Franz hat über sein Leben und das seiner Familie ein Buch geschrieben. Da werden wir noch ausführlich drüber reden. Und hat in einem Interview zum Buch gesagt, dass Musiker und Politiker etwas gemein haben. Bitte, wie haben Sie das gemeint?
Nun ja, als Musiker steht man auf der Bühne und muss mit seinem Publikum kommunizieren. Und das Gleiche ist auch als Politiker. Man muss mit seinen Wählerinnen und Wählern und mit den Menschen, mit den Bürgerinnen und Bürgern kommunizieren. Man muss mit ihnen reden. Es ist also, hat schon einiges gemeinsam, als Künstler auf der Bühne zu stehen oder als Politiker.
Ein Element, was haben Sie auch dann in diesem Interview gesagt, ist, dass beide irgendwie empathisch sein müssen und die Reaktionen des Gegenüber, sei es jetzt das Publikum oder die potenziellen Wähler, spüren müssen. Das ist natürlich mit Politik, namentlich europäischer Politik, nicht immer so einfach.
Das ist nicht immer so einfach, weil wir ja auch eine unglaubliche Heterogenität haben in Europa. Wir haben viele Länder, die hier mitpartizipieren, Menschen aus verschiedenen Ländern. Und das ist schon eine Multikulti-Veranstaltung, sage ich mal, im Europa und im Europäischen Parlament. Und da sind natürlich, spielt viel Sitten, Traditionen, Gebräuche und so weiter auch eine große Rolle.
Bevor sich unser Gast, der Musiker und Politiker Romeo Franz, parteipolitisch zu engagieren begonnen hat, hat er sich schon jahrelang für die Interessen von Sinti und Roma eingesetzt in verschiedenen Verbänden, unter anderem in der Bildungs- und Kulturinitiative der Sinti und Roma, die er mitbegründet hat, und in der Bundesvereinigung der Sinti und Roma. So dieses Wortpaar Sinti und Roma hat sich irgendwann eingebürgert als Ersatz für das ja sehr diffamierend gemeinte Wort, was die Mehrheitsgesellschaft benutzt hat, Zigeuner. Das Z-Wort steht für Rassismus und Antiziganismus. Jetzt wäre es ja interessant zu wissen, inwieweit sich auch die Diffamierung und Vorurteile mit dem Verschwinden dieses Wortes aus dem Sprachgebrauch vermindern, verschwinden sogar.
Dieses Wort ist immer noch nicht aus dem Sprachgebrauch verschwunden, leider. Und diese Veränderung, auch wenn sie es im Sprachgebrauch jetzt verschwinden würde, müsste diese Veränderung auch im Kopf stattfinden. Und das Z-Wort ist ein Konstrukt der Gesellschaft und keine Eigenbezeichnung. Das ist ganz wichtig. Ich sage auch noch mal zu dem Doppelbegriff Sinti und Roma, den es nur in Deutschland gibt. Es ist ein politisch korrekter Begriff, den die meisten dieser Gruppe der romanischsprachigen Menschen in Deutschland sind Sinti oder Roma.
Also Sie sagen, entschuldige, wenn ich da unterbreche, romanischsprachige Menschen. Sie sagen nicht selber Sinti und Roma.
In Bezug auf, wenn man das im europäischen Blick hat, dann sind das nicht alle Gruppen und werden auch nicht alle Gruppen da benannt. Es ist ein kleines Beispiel. Wir haben ca. 850.000 Calais, die leben in Spanien. Das sind romanischsprachige Menschen in Spanien, die Calais. 150.000 Calais in Portugal. Wir haben die Romani Cal, die sind in England. Wir haben die Risande, die leben in Schweden seit Hunderten von Jahren. Und selbst die Roma-Gruppen definieren sich noch einmal sehr, sehr unterschiedlich. Da gibt es die Daraju, es gibt die Lovara, es gibt die Gelderara und so weiter. Wir haben 200 Romanes-Dialekte.
Also es ist aber man versteht sich untereinander.
Naja, das wäre so, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde mit jemandem, mit einem Holländer sprechen, er würde jetzt Niederländisch sprechen und ich würde Deutsch sprechen. Es gibt dann natürlich doch Barrieren. Man kann sich so vielleicht. Ein paar Wörter sind gleich, aber die semantische Entwicklung ist natürlich dann unterschiedlich. Die Sprache stammt aus dem Altsanskrit und die Wurzeln sind sehr nah und sind gleich. Aber die Weiterentwicklung nach 1000 Jahren, das ist natürlich ist sehr vielfältig.
Sie sagen aber auch, dass die Stereotype, die man mit dem Begriff Zigeuner, ich mag es eigentlich gar nicht aussprechen, ich kann schlecht durchstreichen, wie Sie es in Ihrem Buch kennzeichnen, dass es ein Unwort ist, dass die Stereotype mit dem Wort noch nicht verschwinden.
Nein.
Welche Stereotype sind? Es gibt natürlich auch so romantisierende, also ich erinnere mich, in meiner Kindheit, Jugend gab es diesen Schlager von einer Schlagersängerin Alexandra, Zigeunerjunge, bunte Pferdchen, zottige Pferdchen, bunte Wagen und so weiter. Das gab es ja damals in der Realität eigentlich schon gar nicht mehr.
Es gibt den positiven Rassismus, es gibt den negativen Rassismus, den wir haben. Es ist der positive Rassismus, ist der, dass derjenige, also dieser Z oder die Z, sehr musikalisch ist, besonders gut singen, spielen kann, tanzen kann. Das sind positive Rassismen, die aber trotzdem nicht der Realität entsprechen. Es gibt den negativen Rassismus. Das führt dahin, wenn ich zum Beispiel eine Wohnung gesucht habe für meine Frau, meine Kinder und mich, oder wenn wir ein Haus kaufen wollten und wenn das die Situation deswegen oder dieser Kauf deswegen gescheitert ist, weil wir erkannt wurden.
Aber wie werden Sie erkannt? Sie sitzen mir hier gegenüber. Ich würde nicht auf die Idee kommen, wenn ich Ihnen im Café gegenüber sitze oder auf der Straße begegnen würde. Ah, das ist ein Sinto.
Ja, der Diskriminierer hat seine Stigmata im Kopf, die er seit Generationen angelernt bekommen hat. Und zwar von seinen Eltern, seinen Großeltern, seinen Urgroßeltern. Das ist ein tradierter Rassismus, den man sozusagen mit der Muttermilch aufnimmt und der unhinterfragt einfach fortgeführt wird und als etwas Normales empfunden wird. Es wird nicht per se als etwas Negatives wahrgenommen, sondern etwas Erlerntes, das man schon immer weiß. Die Menschen sind so oder so und dann setzt man das um. Man hinterfragt nicht. Und das, der Punkt ist natürlich, was wichtig ist, um dies zu überwinden, dann muss man seine Vorurteile oder seine innere Landkarte, nenne ich das immer gern, einmal überprüfen. Wo liegen denn meine Vorurteile? Woher habe ich die und sind die realistisch? Stimmen die auch?
Wenn Sie aber Vermieter, bleiben wir bei dem Beispiel, was Sie gerade gesagt haben, gegenüberstehen. Wie kommt der dann darauf? Also bevor er diese Stigmata diese Stereotype anbringen kann, wie kommt er da drauf? Ist es dann der Name Romeo Franz?
Eher nicht, weil der Name Romeo ist italienisch und der Nachname ist Franz, aber es ist diese Annahme wird oft geführt, zum Beispiel, wenn jemand, also es ist auch nicht unbedingt, wenn jemand betroffen ist von Antiziganismus, muss er nicht zwingend der Gruppe der Sinti oder Roma oder romanischsprachig sein. Er muss diese Stigmata haben, nämlich das wären in dem Fall zum Beispiel schwarze Haare, dunkle Augen, vielleicht ein gewisser Kleidungsstil oder die Frau, die Synthesizer, trägt einen Rock zum Beispiel und hat vielleicht goldene Kreolen in den Ohren. Das sind Stigmata, die derjenige dann erkennt und daran dann festmacht, das reicht aus. Das heißt nicht, er kann natürlich nicht die Ethnie erkennen in dem Sinne, aber es gibt Punkte, an denen er das festmacht.
Jetzt ist es so, dass Zehntausende von romanischsprachigen Menschen, oder Sinti und Roma, wie die Mehrheitsgesellschaft sagt, auch ihre Familie über Generationen viel Rassismus und Diskriminierung erlebt hat. Vor allem natürlich unter den Nazis, Verfolgung, Tod in Auschwitz, Fluchtgeschichten. Viele sind auch an den Spätfolgen gestorben. Würden Sie denn unterm Strich sagen, dass es mehr die Diskriminierung oder die Erfolge, die es auch gab, über die wir noch ausführlicher sprechen werden, sind, die geprägt haben?
Wir müssen sehen, dass nach dem Zweiten Weltkrieg der Antiziganismus überhaupt nicht aufgearbeitet wurde. Auch der Völkermord an meinen Menschen wurde nicht anerkannt. Erst 1980, damals von Helmut Schmidt. Und das ist nur deswegen passiert, weil Sinti, unter anderem auch Romani Rose und Überlebende und Bürgerrechtler damals im KZ Dachau, einen Hungerstreik initiiert haben. Und damit wurde die Weltöffentlichkeit aufmerksam. Und dieser Druck führte dann dazu, dass die Bundesrepublik den Völkermord aus rassistischen Gründen an meinen Menschen anerkannt hat.
Romeo Franz ist 1966 in Kaiserslautern geboren. In Ihrem Buch, Herr Franz, über Ihre Familiengeschichte nennen Sie sich einen preußischen Sinto. Wieso preußisch?
Nun, weil meine Familie seit Jahrhunderten aus Preußen stammt. Und zwar von beiden Seiten. Und Identität, die ist ein ganz wichtiger Punkt für Sinti. Also gerade Sinti definieren sich sehr über ihre Herkunft, ihre regionale Herkunft. Also ich zähle zu den preußischen Sinti, wir haben sogar die pommerschen Sinti, wir haben die schlesischen Sinti, wir haben bayerische Sinti, württembergische, Badenser Sinti. Das ist also was die Mehrheitsgesellschaft überhaupt nicht wahrnimmt, ist unsere eigene Definition über unsere regionalen Standpunkte oder Lebensmittelpunkte seit Hunderten von Jahren.
Der kleine Romeo Franz, hatte er eine glückliche Kindheit, könnte man annehmen, wenn man in Ihrem Buch liest, dass Sie in einem Mehrgenerationenhaus, wie man heute schick sagen würde, aufgewachsen sind, also im Kreis von vielen Menschen?
In meiner Familie, im Schutze meiner Familie, hatte ich eine sehr schöne Kindheit. Ich hatte eine wunderbare Großmutter, einen wunderbaren Onkel, gute Eltern.
Die lebten auch alle im Haus?
Die lebten alle im Haus. Also wir hatten wohnten vorher in einer Wohnung, als meine Eltern jung geheiratet haben, mit meinem Onkel und meiner Großmutter zusammen. Und dann bauten meine Eltern schon 1973 ihr Haus. Da war eine Einliegerwohnung drin. Da wohnte dann meine Großmutter mit ihrem Sohn. Und oben wohnten wir. Wir waren drei Geschwister und unsere Eltern. Das war sehr behütet, ein sehr behütetes Haus und sehr behütetes Leben. Aber nur solange ich im Kreise meiner Familie war. Sobald ich den Kreis meiner Familie verließ, das heißt, ich zur Schule musste oder raus musste aus unserem Haus, dann bekam ich die volle Breitseite des Antiziganismus zu spüren.
Wie zeigte sich das?
Nun, das zeigte sich daran, dass es extrem schwer war, Freunde zu finden als Kind, weil ich in der Schule auch schon rassistisch definiert wurde.
Aber Kinder sind doch eigentlich nicht rassistisch. Die brachten das aus ihren Elternhäusern.
Die brachten das mit. Also da fiel sehr oft das Z-Wort und ich habe das in meinem Buch, Großonkel Pauls Geigenbogen, auch beschrieben, wie die Situation in der Schule war, in der Grundschule, dass es tatsächlich auch von den Lehrern und Lehrerinnen eine Diskriminierung gab, indem sie mich ganz hinten in die letzte Bank setzten und das nicht so ernst nahmen. Ich habe das dann, heute würde ich das sagen, man hat gedacht, aus dem wird sowieso nichts. Und man hat da weniger drauf geachtet. Aber auch die Schülerinnen und Schüler, die da waren, mich sofort als Z erkannt haben, als Z auch betitelt haben. Und ich schreibe dann auch in meinem Buch, wie es war zum Beispiel, wenn es darum ging, auszusuchen, wer in der Fußballmannschaft spielt, da wurde man dann, also ich selbst, dann angeboten wie saures Bier. Und jeder hat gesagt, nö, ich will den Z nicht hier bei mir und da in der Mannschaft haben und so weiter. Und das waren Erlebnisse, die sich natürlich tief, tief einbrennen.
Umso wichtiger war dieser familiäre Halt. Großmutter Ursula, Mami. War eine ganz wichtige Person. Wenn man das Buch liest, hat man fast das Gefühl, dass sie noch ein Tick wichtiger sogar war als die Eltern.
Ja, meine Eltern waren in dieser Zeit waren sehr fleißige Geschäftsleute. Sie waren am Aufbau ihres Lebens und zum Glück war unsere Mami da. Und die Mami war ein wunderbarer Mensch, die Ihre Geschichte habe ich auch von Großonkel Paus Geigenbogen auch nochmal ausführlich
erzählt. Eine Fluchtgeschichte.
Ihre Fluchtgeschichte, aber auch sie als Kind. Sie hatte eine sehr gute Schulbildung. Sie hat ihre Schule abgeschlossen. Sie begann ihre Ausbildung in einem Schreibwarengeschäft. Sie wollte immer Lehrerin werden. Und das war ein großes Glück für uns Kinder, weil wir jemanden hatten, der uns bei den Hausaufgaben helfen konnte. Denn gerade Sinti und Roma nach dem Zweiten Weltkrieg waren betroffen von einem massiven Bildungsbruch durch den Nationalsozialismus. Und den konnte meine Großmutter auffangen, weil sie eine sehr gute und abgeschlossene Schulbildung hatte. Das half uns natürlich ungemein.
Ich fand es sehr beeindruckend, diese Familienchronik in dem Buch, die geht ja zurück bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Und ich habe mich gefragt, an meine eigene Familie denkend, über die ich nicht viel weiß, woher wissen Sie das alles? Woher wussten Sie all diese Details über die Leben von Menschen, die Urgroßonkel und so weiter?
Also mein Stammbaum, den ich mal habe, begonnen aufzuschreiben, geht bis 1720. Also der älteste Urvater heißt Christian Pohl, kommt auch aus der Gegend, preußischen Gegend, 1720. Und seine Frau hieß Barbara Lauenburger. Also das sind die ältesten Aufzeichnungen. Das sind jetzt, 1720 ist schon ziemlich lange her.
Aber woher wissen Sie das?
Weil es ist Usus in den Familien, gerade am Sonntag, wenn man sich trifft, ich beschreibe das auch in Großonkel Pauls Geigenbogen immer, diese Sonntagsessen, nach diesem Essen bei Kaffee und Kuchen begann die Unterhaltung über die Verwandtschaft, dann natürlich über die Menschen, die sie verloren haben in der Zeit des Nationalsozialismus. Das war ein großes Trauma. Aber es ging auch weiter, weil man darüber fachgesimpelt hat. Wer ist mit wem verwandt und so weiter. Man muss auch wissen, dass nur 10% der deutschen Sinti den Holocaust überlebt haben. 90% sind ermordet worden. Das heißt, es war nicht mehr viel da und man klammerte sich an dem Rest, der da war und versuchte da noch das irgendwie zurückzuholen, indem man nicht vergessen wollte, also gegen das Vergessen gearbeitet hat, wie sind unsere Wurzeln. Deswegen war das so wichtig.
Die Großmutter hat ja auch, Ursula, großen Wert drauf gelegt, dass sie vernünftig Romanes sprechen, also nicht das irgendwie vermischen, so ein Kauderwelsch, halb Deutsch, halb Romanes. Ja. Wie sieht das aus mit Ihren Kindern? Setzen Sie die Tradition des Geschichtenerzählens und auch diese Sprache zu lernen fort?
Ich habe meiner jüngsten Tochter Suni, habe ich mal ein Märchen erzählt. Ganz einfach so, damit sie, weshalb, wenn sie schlafen wollte, habe ich ein Märchen erfunden von der kleinen Schokoladenschnapsmaus. Das habe ich mir mal ausgedacht. Und sie wird jetzt 18 Jahre und sie spricht mich immer noch darauf an, auf diese Geschichte, und ich soll die doch dann irgendwann mal wieder weitererzählen. Und dann sagt sie, Tate, schreib doch lieber bitte auf. Ne? Ich weiß nicht, vielleicht mache ich das mal irgendwann. Aber das
könnte sie denn auch selber weitererzählen an ihre Kinder? Also kann sie die Sprache gut genug?
Auf jeden Fall, ja, selbstverständlich. Ich glaube, das ist bei ihr so, das hat sich so in ihr festgebrannt, diese Geschichte, dass sie bestimmt ihren Kindern irgendwann mal weitererzählen wird und weiterentwickeln wird. Aber es hat ist einfach ganz wichtig auch, dieses Erzählen über die Familie, über die Herkunft, weil es, wenn ich nicht weiß, wo ich herkomme, weiß ich auch nicht, wo ich hingehe, und wenn ich nicht weiß, woher, wie soll man sagen, wer meine Eltern, Großeltern, Urgroßeltern waren, ist es extrem schwer, sich auch selbst zu finden.
Mein Gesprächsgast heute Morgen, Romeo Franz, ist Politiker und professioneller Musiker, ist seit einigen Jahren Europaparlamentarier der Grünen, aber seine Ausbildung als Musiker, die kam zuerst und begann, Herr Franz, mit 9 Jahren?
Ja, so in etwa mit 9 Jahren habe ich begonnen, Klavier zu spielen. Ich glaube, so 1974 hat mein Vater das erste Klavier gekauft, und dann begann ich auf dem Klavier zu spielen. Das hat mir sehr gut gelegen, und Danach bekam ich auch dann gleich Geigenunterricht.
Also die Musik war zuerst, jetzt sagen wir natürlich nicht, sie liegt Ihnen als Sinto im Blut, dann würde nämlich genau diese Stereotype bedienen, ja. Aber es liegt schon in der Familie mit der Musik.
Es liegt in der Familie, weil ein Großteil meiner Urgroßväter, Großonkeln, Urgroßonkeln waren Musiker. Also selbst mein Urgroßvater Wilhelm Hoff, alter Berliner und weit vor Mitte des 19. Jahrhunderts, hat Harfe gespielt und Geige gespielt und hat das sogar im Ersten Weltkrieg seine Geige mitgehabt. Ach, und hat den
im Schützengraben gespielt?
Im Schützengraben, ja. Wir haben sogar da noch Bilder davon, wie er da musiziert hat mit seinen Kameraden. Also das geht halt weit zurück, also die Musik, die musikalische Ader ist in meiner Familie da sehr stark.
Und eben professionell. Und Sie haben, glaube ich, auch dann zunächst mal Geld als Musiker verdient.
Ich habe begonnen als Musiker. Meine Eltern hatten ein Geschäft mit Lederbekleidung und Textilien. Da bin ich natürlich auch reingewachsen, weil das war bei uns im Haus. Da habe ich diesen Einzelhandel auch kennengelernt. Und parallel dazu habe ich auch Musik gemacht, ja.
Und die Musik war sehr viel wichtiger als die Schule, durfte ich Ihrem Buch entnehmen.
Ja, weil ich muss es so sagen, also ich habe die Hauptschule dann abgeschlossen. Meine Schulzeit war nicht schön. Meine Schulzeit war geprägt von Diskriminierung und Ausgrenzung und Antiziganismus. Die Lehrerinnen und Lehrer haben mir in der Situation nie beigestanden. Sie haben da weggesehen, das muss man ganz klar sagen. Und das nimmt einem jungen Menschen auch die Lust, in die Schule zu gehen. Weil bei mir war es tatsächlich so, dass der Weg zur Schule für mich ein Spießrutenlauf war. Es war wirklich gespickt jeden Tag mit Vorfällen, mit Gewalt, mit antiziganistischen Vorfällen, die einem einfach die Lust am Lernen genommen haben.
Und insofern war wahrscheinlich die Lust an der Musik größer. Sie haben dann sogar schon relativ bald, mit 22, 23, Ihre erste Band, die bis heute existiert, gegründet.
1991, ja, habe ich das Romeo Franz Ensemble gegründet damals und besteht bis heute mehr oder minder fort. Jetzt macht mein Sohn, der Sunny, hat das, seit ich im Europäischen Parlament bin, übernommen. Der ist mittlerweile 24, hat schon mit 4 Jahren Geige gespielt.
Wow.
Ist viel besser als ich und ein fantastischer Geiger. Und Sunny ist so reingewachsen und hat da so meinen Part als Musiker übernommen und das macht er wirklich verdammt gut.
Lassen Sie uns mal ganz kurz ein paar Töne anhören vom Romeo Franz Ensemble. Happy Swing heißt dieser Titel vom Romeo Franz Ensemble. Ist das jetzt ein typisches Beispiel für die Musik, die da gespielt wird, oder bedienen Sie alle Genres?
Also Happy Swing for You war ein Stück, das war nur aus einer Single, die ich damals gemacht habe. Da hat auch ein Radiomensch mich aufgefordert, hier mach 2 Stücke, wir wollen das mal sehen. Das war, glaube ich, die erste CD, die ich überhaupt gemacht habe. Es war, wie gesagt, eine Single. Es war ganz am Anfang. Es war Anfang der 90er Jahre, wo wir das aufgenommen haben. Und nachher hat sich die Musik bei uns sehr stark weiterentwickelt. Wir haben sehr viele Eigenkompositionen dann hineingebracht und haben dann tatsächlich unseren eigenen Stil, also den Stil dann weiterentwickelt.
Sie spielen heute noch ab und zu, auch wenn der Sohn jetzt das Ensemble mehr oder weniger leitet. Erinnern Sie sich an Highlights aus Ihrem Musikerdasein? Also Sie haben ja auch im Fernsehen gespielt und Filmmusiken gemacht und so, aber gibt es etwas, was aufpoppt, so wie Sie denken, ach, das war damals?
Ach, was einmal? Ja, ich durfte einmal Stevie Wonder kennenlernen und durfte auf seinem Klavier spielen, gemeinsam mit meinem Bruder. Der hatte da Kontakte und da war Stevie Wonder in München, hat ein Konzert gegeben und wir waren dann Backstage bei ihm eingeladen. Und ich vergesse nie, wie Stevie Wonder da saß und wir ihm vorgestellt wurden. Und gesagt wurde, hey, wir sind Musiker, mein Bruder ist Opernsänger. Und da hat er gesagt, ja, also setz dich mal ans Klavier. Und ich habe mich dann an sein Keyboard gesetzt und ich vergesse das nie. Ich fühle heute noch seine Hände auf meinen Schultern. Und ich habe dann auf seinem Klavier gespielt und mein Bruder hat dann gesungen und er war hin und weg und hat sich dann ans Klavier nochmal neben mich gesetzt und wollte dieses Stück, das ich gespielt habe, es war ein neapolitanisches Lied, wollte er von mir nochmal gezeigt bekommen. Also das war so eines der wahnsinnigsten, tollsten Momente, die ich in meinem Leben hatte, weil Stevie Wonder ist natürlich das...
Eine Ikone der Musik.
Absolut. Und das war.
Sie sind ja auch Komponist der Klanginstallation Mare Manouchenke. Für unsere Menschen heißt das übersetzt aus dem Romanes. Und die ist Bestandteil des Mahnmals der ermordeten Sinti und Roma Europas in Berlin. Und da hören wir jetzt auch noch mal kurz rein. Sind Sie auch der, dessen Geige man da hört?
Ja.
Da begegne sich der Musiker und der Politiker in Ihnen über diese Installation, oder?
Ja, auch. Also, dass dieser Musikton ist auch auf eine besondere Art und Weise entstanden. Also, Dali Karavan, der Erschaffer des Denkmals, wollte eine Melodie dazu haben und es sollte ein Geigenton sein, ein einzelner Geigenton, der nonstop zu hören ist. Und,
also so ein Klangteppich ja im Grunde
nein,
eher.
Nein, es sollte von ihr erstellt, seine Vorstellung war ein Geigenton, also ein Ton auf der Geige gespielt und den man absolut immer nonstop hört. Und als ich das einmal getestet habe, war es nicht zu ertragen. Es ist wie ein Tinnitus. Und ich habe dann diese Melodie komponiert aus den sogenannten Zigeunermoll-Tonleitern. Mit dem Beginn, die erste beginnt mit zwei Tönen, die den Pfiff der Sinti, also die Sinti haben einen besonderen Pfiff, wenn sie ihre Kinder rufen, der geht so. Und dieser Pfiff, mit diesem habe ich angefangen. Und das heißt, die Erkennung der Sinti ist da, in diesem Moment da eingearbeitet. Und dann folgen die anderen Töne. Und als ich das dann Dani Karavan dann damals vorspielte am Denkmal, war er völlig überzeugt davon. Und das ist dann heute auch.
Und gespielt werden diese Töne. Und jetzt ist der Moment, wo wir erst erklären müssen, was mit dem Geigen Bogen von Großonkel Paul auf sich hat mit just diesem Geigenbogen.
Ja, der Geigenbogen ist ein Pfretschner Bogen, den ich geerbt habe von meinem Großonkel Moritz, der ihn wiederum von seinem Bruder Paul Franz nicht bekam, sondern im Besitz hatte, weil Paul Winko wurde ermordet von den Nazis und sein zweiter Bruder Albert wurde auch ermordet. Und der Bogen war das Einzigste, das Überbleibsel. Und der wurde gehütet. Und als dann mein Großonkel Moritz dann verstarb, habe ich dann diesen Bogen bekommen. Und er lag lange, viele Jahre, 20 Jahre, 25 Jahre, lag er im Koffer und dann habe ich ihn dann irgendwann doch mal rausgeholt und damit eingespielt.
Der Musiker Romeo Franz hätte uns sicher noch viel zu erzählen, aber er ist eben auch Politiker, seit 2010 bei den Grünen aktiv und seit 6 Jahren für die Partei im EU-Parlament. Darüber müssen wir auf alle Fälle noch reden. Und das ist im Moment, denke ich, auch wichtiger als die Musik, oder? Die Politik?
Ja, die Politik momentan ist wichtig, ohne Frage. Es ist wichtig, gegen den Rechtsruck, den wir erleben, anzugehen. Und das ist eine schwierige Situation gerade, weil der Rechtsruck massiv ist.
Spüren Sie den auch in Brüssel, eigenen Erfahrungen
raus? Den spürt man sehr stark. Man verspürt das daran auch, dass die Konservativen immer mehr nach rechts gehen. Und das ist auch eine große Gefahr. Das bedeutet, wenn im Juli das neue Parlament dann auch tagen wird, dass ich davon ausgehe, dass die Rechten massiv an Stärke zunehmen. Und das bedeutet für uns auch in unserer Gesellschaft, dass die Situation, die wir erleben werden hier, es wird ein neues Zeitalter kommen.
Kein gutes.
Nein, kein gutes. Und meine Aufgabe sehe ich darin, tatsächlich die Menschen gegen diesen Rechtsruck ja zu professionalisieren. Das mache ich jetzt seit einem Dreivierteljahr. Trainiere ich Menschen mit Rhetorik gegen rechte Stammtischparolen. Überall in Deutschland, ich habe da bis jetzt 60 Veranstaltungen gehabt.
Argumentationstraining gegen rechts nennt sich
ja,
das.
Ja, richtig. Und das ist absolut wichtig, weil ich in meiner Zeit, als ich den Wahlkampf gemacht habe, Europawahlkampf, gespürt habe, dass die Menschen an der Basis eine Sprachlosigkeit empfinden gegen Rechte. Und ich gebe ein ganz kleines Beispiel auch, als ich in Rosenheim im Wahlkampf war, in Bayern, mit jungen Grünen, dass Rechte tatsächlich dort die Menschen über fast eine Stunde in Gespräche verwickelt haben, die völlig sinnlos waren. Und in dieser Zeit sind dann 20 oder 30 Personen vorbeigelaufen, die man gar nicht informieren konnte. Und dass das richtig Plan hat, das ist auch richtig, das hat auch
um den Dialog Substanz, zu verhindern.
Um den Dialog zu verhindern, um die Kraft zu nehmen, zu demotivieren. Und das ist etwas, wo mir dann auch ganz klar wurde, hier müssen wir dagegen etwas tun.
Aber kann man denn gegen Hass und Hetze argumentieren? Also ist nicht gerade typisch für Menschen, die sich solcher Mittel bedienen, dass sie für Argumente überhaupt nicht offen sind?
Ja, es gibt Möglichkeiten. Und zwar sind Möglichkeiten hinterfragen, immer dranbleiben, zu fragen, woher weißt du das? Wieso ist das so? Erklär mir doch das mal. Und wir haben heute in dem Zeitalter, in dem jeder ein Handy hat, können wir ganz leicht Dinge googeln, Informationen sofort innerhalb von Sekunden zu haben, wenn es zum Beispiel um die Abwanderung geht. Wie viele Personen, Deutsche, wie viel abwandern, wie das ist mit der Zuwanderung, wie die Situation aussehen wird in ein paar Jahren, wenn wir keine Zuwanderung haben. Wir haben gerade diese Thematiken, ich habe in Thüringen war zum Beispiel ein Punkt, bei dem ich diese Entscheidung getroffen habe, da etwas zu tun, und zwar als dort ein AfD-Landrat in der Stichwahl gewählt wurde, und bin ich nach Thüringen dann gegangen und habe in Thüringen im Land gemerkt, dass es eine gewisse Ohnmacht gibt und dass sich sogar Menschen, die nicht auf der Seite der AfD stehen, massive Angst bekommen vor den Rechten in Thüringen und dass das eine unglaubliche Gefahr ist.
Verbraucht es national, aber eben auch auf europäischer Ebene verbindliche Gesetze gegen Rassismus?
Das ist eines der Probleme, die ich auf europäischer Ebene oder gerade im Parlament und in der Kommission auch sehe, dass man nicht willens ist, tatsächlich Gesetze gegen Rassismus und Diskriminierung für marginalisierte Minderheiten zu implementieren. Ich war, diese ganzen 6 Jahre habe ich daran gearbeitet, dass die Nationalstaaten dazu verpflichtet werden, ein Gesetz zu implementieren, das Rechts- und Rassismus verbietet, unter Strafe stellt sozusagen. Und da glaubt auch das Parlament, aber auch die Kommission, glauben, mit Empfehlungen kommen sie da weiter. Aber Empfehlungen sind wirkungslos, absolut, weil die muss man machen und braucht man aber nicht. Aber leider hat sich das so dann auch ausgeweitet, dass das Parlament und auch die Kommission und der Rat kein Gesetz haben möchte.
In Ihrem Buch Romeo Franz, oder besser gesagt dem Buch vorangestellt, ist der beeindruckende Stammbaum Ihrer Familie. Wir sprachen schon drüber. Und da fiel mir auf, als ich die gesehen habe, fast alle haben 2 Namen mindestens. Und der 2. oder 3. Name, wenn es den auch noch gibt, steht jeweils in Anführungsstriche. Sind das Spitznamen?
Das sind so Kosenamen, die gebraucht werden. Also ich zum Beispiel selbst habe diesen Namen, wenn man das Buch liest, Großonkel Pauls Geigenbogen, das ich mit Alexandra Senftier geschrieben habe, ist auch mein Kosename Meo mit immer darin genannt, den mir meine Großonkel und Großtanten gegeben haben. Und sie sagten Meole.
Im Stammbaum so steht aber Romeo, das, Peter, Sischo.
Genau, das sind meine beiden Onkeln. Ah. Die Brüder der Bruder meines Vaters und der Bruder meiner Mutter, deren Namen habe ich dann auch bekommen. Aber Meole ist so ein Kosename. Und so ist das da auch mal, ist der sehr, sehr, sehr präsent, auch bei den Sinti oft.
Ihre Frau, Angelique oder Gina, ist Zintiza, also gehört Sintiza, auch zu den Sinti. Mhm. Ist das eigentlich so, dass man das nicht so gerne in der Gemeinschaft sieht, wenn jemand einen, ich glaube, die heißen Gadje, also einen Nicht-Sinti, Nicht-Roma heiratet? Oder ist das eigentlich
akzeptiert? Würde ich sagen, das ist völlig akzeptiert. Es gibt sehr viele auch in meiner Familie Cousins, die keine Sintiza geheiratet haben. Aber das spielt überhaupt keine Rolle. Es kommt da tatsächlich auf den Menschen drauf an und ob man ihn sympathisch findet oder nicht. Aber das hat wenig zu tun heutzutage. Früher muss man sagen, dass es doch etwas anders war, denn wir, ich sag mal nach 45, wir reden hier von der Tätergruppe und dann hat das schon ein bisschen anderen, hat das schon einen anderen, ja, anderen Blick darauf gehabt. Aber heute hat sich das doch schon sehr verändert.
Kleine Kostprobe vom Romanes. Verabschieden Sie sich vielleicht, Romeo Franz, auf Romanes?
Ja, gerne. Grandes Misto, Acen Sastes und mehr schon Namen, Pale.
Vielen Dank für das Gespräch, Romeo Franz.